denn wirklich so einfach? Wir werden heute sprechen über die Wahrheit von chronischer Erschöpfung. Und damit sind wir auch direkt im Podcast. Hier sind wir, Patricia und meinerseits Michaela, und wir erzählen euch heute, wo kommt denn eigentlich die chronische Erschöpfung her und reicht es einfach nur disziplinierter zu sein oder mehr zu schlafen und was steckt wirklich dahinter?
Hallo und guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wo ihr gerade seid. Ela hat es schon so, ist eigentlich okay, wenn ich Ela sage? Du hast gerade Michaela gesagt.
Ja, voll. Bitte, gerne, immer Ela.
Okay. Ela hat es gerade schon gesagt und sie hat es auch schon so super in unserem Podcast-Dokument vorbereitet. Für alle, diese Episode ist für alle, die müde sind, ohne zu wissen, warum und sich nach Klarheit und auch entsprechenden Tools und einer Handlungsfähigkeit sehnen oder wünschen. Und vielleicht auch für all diejenigen, die eigentlich schon wissen, woran es liegt, aber noch nicht so richtig den Drive und den letzten Biss in den Arsch bekommen haben, um jetzt endlich etwas zu ändern. Das ist für euch.
Denn wir haben hier ein ganz schön komplexes Thema, denn chronische Erschöpfung ist nicht einfach nur, ich habe ein bisschen zu wenig geschlafen. Es ist dein Energielevel, was ein Spiegel deines Nervensystems ist und auch ein biochemischer Prozess. Und wir haben natürlich auch Tipps und Tricks, die nicht nur zu kurz greifen, sondern in die Tiefe gehen und euch sehr kompakt nochmal verdeutlichen, worauf es wirklich ankommt.
Genau so ist es. Wollen wir uns als erstes einmal den typischen Symptomen widmen? Ich wollte schon nähernd sagen, als wären wir so ein kleiner Panther, der sich so anschleicht, was die Symptome sind, den Symptomen widmen. Dann würde ich einfach mal mit den körperlichen Symptomen anfangen, die vielleicht einige von euch jetzt sofort mit diesem Aha-Effekt, so Comic-like Aha, wiedererkennen werden. Es handelt sich um eine Erschöpfung, einer durchgängigen oder aber auch immer wiederkehrenden Erschöpfung, trotz genug Schlafes, also vor allem trotz genug Zeit im Bett beispielsweise. Einer Antriebslosigkeit, sei es am Morgen oder aber auch natürlich über den Verlauf des Tages, aber vor allem auch am Morgen. Dann ein Heißhunger, oft auf natürlich Süßes und Salziges. Dann verspannte Muskulatur. Klassischerweise werden viele wahrscheinlich von Nacken-, Kiefer- und Schulterschmerzen berichten oder aber auch den unteren Rücken manchmal merken, je nachdem, das ist alles individuell und lässt sich ja nicht so ganz klar eindefinieren und ordnen, aber kann ein, wie gesagt, Symptom sein. Verdauungsprobleme können auch mit einhergehen. Blähungen, Reizdarm, da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf, Darm-Hirn-Achse, oh, meine neurodivergenten ZuhörerInnen wieder, da gibt's viel zu erzählen. Und Zyklusbeschwerden, gerade bei Frauen natürlich auch ein Punkt und es geht auch über die Beschwerden hinaus. Es kann zu Unregelmäßigkeiten oder sogar im letzten Stadium dem Ausbleiben der Periode führen.
Und das darf man gar nicht unterschätzen, weil viele denken, das sei dann immer nur eine Banalität und naja, das ist eben mal so, dass ich vielleicht mich etwas antriebslos fühle und vielleicht so ein paar Verspannungen fühle. Aber meistens sind diese körperlichen Symptome schon der 5:12 oder vielleicht sogar der 1:12 Schlag. Denn das, was du bisher wahrscheinlich übergangen hast, sind deine typischen mentalen Symptome, weil das ist eigentlich das, was vorher sogar schon da ist, was man, wenn man etwas achtsam mit sich ist, schon wahrnehmen kann. Was heißt das? Wenn wir da ein bisschen drauf gucken, ist es die Reizbarkeit, dass vor allem Menschen, die unter Hochstress stehen oder sehr lange, sehr viel Stress hatten, eine sehr kurze Zündschnur haben. Das heißt, dass egal was passiert und vielleicht auch etwas gar nicht so schlimm war, aber du eigentlich schon direkt auf 180 bist. Dann auch was richtig Klassisches ist ein Brain Fog. Du kannst dir Sachen überhaupt nicht mehr gut merken. Irgendwie scheint alles so ein bisschen neblig im Kopf und alles ist irgendwie diffus und dir scheint alles auch zu viel zu sein. Genauso auch Konzentrationsprobleme. Das heißt, du weißt eigentlich nicht so richtig, was will ich jetzt gerade machen. Ich kann mich keine 5 Minuten am Bildschirm konzentrieren. Meine Arbeit wird auch nicht weniger und eigentlich machst du weniger statt mehr. Was auch dazu kommt und was auch die Konzentration natürlich sehr beeinträchtigt, sind ganz arge Grübeltendenzen. Das heißt, du bist die ganze Zeit nur am Grübeln, dich beschäftigen Sachen, vor allem Negativschleifen, also hätte, könnte, sollte, Panik, Ängste, alles, was irgendwie einhergeht mit negativen Gedanken. Und das geht natürlich auch einher mit Einschlafproblemen, weil du liegst im Bett und kriegst die Augen partout nicht zu, egal wie erschöpft du bist, du hast einfach keinen Stillstand. und dieses Gefühl von ständig unter Strom stehen. Das heißt, egal was ist, wir haben es neulich erst gehabt. Ich meine, wir sind selbstständig, wir kennen das auch. Das ist immer so dieses, man will sich ein bisschen ausruhen und sagt dann, und, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Und der Affe im Kopf, der
schlägt die Pause. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
typische Symptome, wenn man ein bisschen zu viel Stress hat. Und da ist es wirklich wichtig, die Grenzen sehr, sehr früh auch zu erkennen. Und deswegen sind wir heute hier.
Wenn ihr euch bei einen oder mehreren Punkten wiedergefunden habt, dann heißt es für euch dranbleiben, alles stehen und liegen lassen. Und ich meine wirklich alles. Und jetzt der Episode weiterfolgen, um vor allem auch zu lernen, was ihr denn schon mal tun könnt, um für Verbesserungen und vor allem dem Ausbruch aus diesem chronischen Stresskreislauf zu sorgen. Denn das eine bedingt auch das andere. Ihr kennt das vielleicht schon. Grübeln, Einschlafprobleme, der Schlaf wird noch schlechter, dadurch werdet ihr noch gereizter am nächsten Morgen. Partner, Partnerin wird richtig angeflaumt und angeranzt. Die Kinder werden, ich weiß nicht, ich wollte jetzt noch eskalieren, aber ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber auch die Kinder werden angeranzt, wenn sie was fragen. Mama, 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 Papa, Papa, Papa. Und dann wird nur noch, jetzt sei doch mal kurz, jetzt halt doch mal die Backen. So, dass, weil man sich einfach nicht mehr kontrollieren kann, weil einfach nur noch impulsiv alles herausbricht, weil eben keinerlei Energie mehr für irgendetwas da ist. Und das sind natürlich dann, das ist ein Part des Kreislaufes, den wir ein bisschen weiter durchleuchten, vor allem wie dieser funktioniert, beziehungsweise was in eurem Körper passiert. Da ist wieder Nerdwissen von Ela am Start und natürlich auch, wie ihr ausbrechen könnt. Ich glaube, der erste Part ist erstmal, dass wir so ein bisschen nerdy reingehen in die Aktivierung der HPA-Achse, dass wir so ein bisschen erklären, was passiert da. Da würde ich an dich übergeben als Expertin.
Genau, wir wollen natürlich auch verstehen, was passiert da eigentlich und warum ist das so? Das ist ja vor allem etwas, wo ich immer gerne ein bisschen auf den Boden der Tatsachen nochmal gucke und auch alles umdrehe. Die HPA-Achse, also Hypothalamus-Hypophyse-Nebennierenachse, wird aktiviert. Dein Körper schüttet unter Stress vermehrt Cortisol und Adrenalin aus. Warum? Um dich kampffähig zu halten. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie mit dem damals in der Steinzeit Säbelzahntiger und man will natürlich den auch besiegen oder hinterherjagen, weil entweder man hat Angst vor ihm oder will ihn einfach verjagen oder man braucht was zu essen. Ne? Deswegen will man kampffähig sein und deswegen wird es ausgeschüttet und man hat nochmal viel mehr Pump. Kurzfristig ist das natürlich richtig sinnvoll, weil du in kurzer Zeit Höchstleistungen erbringen kannst. Langfristig ist das unfassbar schädlich, denn es kommt zu einer Dysregulation dieser Stressachsen. Das heißt, Cortisol und Adrenalin führen zu einer Nebennierenermüdung. Du hast eine schlechte Schlafqualität und, was auch nicht zu unterschätzen ist, und deswegen ist man dann auch gerne schnell mal krank, sind erhöhte Entzündungswerte. Ich sehe das auch öfters mal im Coaching, dass ich Menschen habe, die dann im Hochstress zu mir kommen und sagen, Classic, im Urlaub ist man auf einmal krank. Ja, weil der Körper kommt dann nämlich zur Ruhe und alles, was in diesem Hochstressmodus unterdrückt wurde, weil dein Körper nur noch auf Kampf ausgerichtet ist, wird auf einmal freigesetzt und alle schlummernden Entzündungen, man kann sich wie so ein Kochtopf vorstellen, wo der Deckel so drauf rumsimmert und plötzlich schießt dieser Deckel ab und im Urlaub kommt dann der Breakdown. Und das wollen wir ja eigentlich nicht.
Nee, genau das wollen wir nicht. Und jetzt sagt ihr euch vielleicht, oder ich habe manchmal so kleine Klugscheißer im Coaching, KlugscheißerInnen auch natürlich, die dann sagen, ja, aber ich fliehe ja gar nicht mehr vor dem Säbelzahntiger. Ja, dein Körper und die Mechanismen wissen nicht, ob du jetzt aus dem Fight-or-Flight-Modus vor dem Säbelzahntiger fliehst, vor deinem Chef, Chefin, vor deinem leeren Kontostand oder weiß ich nicht, vor irgendwas. Das kann der Körper nicht unterscheiden. Der reagiert ja nicht auf Sichtfeld, oh, Säbelzahntiger, okay, jetzt Fight-or-Flight, sondern der reagiert ja ganz, ganz vielschichtiger und individueller, was dann eben nicht heißt, dass es ein Tier sein muss, vor dem ihr in den Kampf oder Fight or Flight, also Kampf- oder Fluchtmodus geratet oder eben die nächste Deadline, das ständige auf der Arbeit hasseln, 8-9 Stunden selbstständig oder auch angestellt durchzimmern, zu Hause noch Meal preppen, die Kinder ins Bett bringen, noch ins Training eiern, noch ein schönes High-Intensity-Workout ballern, dann noch eine Netflix-Serie, weil ihr habt noch nicht die neue Folge The Last of Us gesehen und ihr müsst dann am nächsten Morgen aber auch sofort gucken, was ist eigentlich in der Welt passiert, Social Media an und ran und sofort wissen, was hat Trump Neues gemacht, ist es aktueller Tagesscheiß-Post oder ist es wirklich passiert, ist es von der Tagesschau, so, ne, also das kann entsprechend auch Fight-or-Flight-Modus sein, deswegen kommt mir nicht mit, ja, es gibt ja keine Säbelzahntiger mehr, ja, gibt's nicht, aber der Prozess ist derselbe.
Ja, der Säbelzahntiger heutzutage, gerade was ich dann auch immer wieder sehe, sind die 10-Plus-Stunden-Tage. Das war noch sehr höflich von dir formuliert mit 8 bis 9 Stunden. Ich habe zum Teil Klienten am Anfang und Klientinnen, die zu mir kommen und erstmal von 6 bis 21 Uhr außer Haus sind. Und das ist wirklicher Säbelzahntiger-Kampf.
Da kommt gleich die Kapitalismuskritik in mir hoch, aber die spare ich mir heute. Wir sind ja beim Gesundheitspodcast und nicht bei den Linken. Okay. Du hast es schon schön erklärt, wie das Ganze abläuft und vor allem Cortisol, Adrenalin, was passiert und vor allem, warum dann eben auch oft im Urlaub es passiert, dass man dann auf einmal erst krank wird, was viele dann oft auch nicht zuordnen können, weil sie doch sagen, ja, jetzt habe ich doch Ruhe, warum werde ich denn jetzt krank? Jetzt wisst ihr es, weil ihr einfach so hardcore im Fight-or-Flight-Modus wart, dass der Körper vorher einfach wirklich nur Flucht oder Kämpfen kannte und dementsprechend gar nichts anderes zugelassen hat, sondern einfach nur, ich breche es gerne immer runter, im Überlebensmodus war.
Ja.
Deswegen auch manchmal oder bei Personen mit der Menstruation auch der Punkt, dass die Periode ausbleibt, ihr seid im Überlebensmodus. Das hat nichts mit kurzzeitigen kann mal passieren sein zu tun. Nein, nein, euer Körper kämpft gerade ums Überleben. Der ist nicht in einem Reproduktionsmodus, wo er sagt, okay, ich bin gesund, ich kann Leben gebären oder beherbergen, sondern der sagt sich, okay, ich weiß nicht, ob ich die nächsten Monate noch lebe. Ich muss die Periode jetzt ja aussetzen, Leute. Ich versuche ja das Beste zu tun. Deswegen nochmal kurz rewind auf die Symptome, die wir gerade schon genannt haben, hören und dann entsprechend natürlich auch jetzt weiter dranbleiben für alles, was ihr erfahren könnt.
Denn und das ist vielleicht auch nochmal der Punkt, jetzt so gerade, wo wir auch bei den Entzündungen waren, es gibt diese sogenannte Silent Inflammation. Das ist nämlich das, was so eine quasi subklinische Entzündung im Körper ist, die unterdrückt wird, wo der Körper so ein bisschen eigentlich schon was hat, aber weil er einfach sagt, ich muss für dich kämpfen, ich will dich schützen, ist das eben eine Silent, also eine nicht erkennbare Entzündung, die da in dem Körper schon vorhanden ist. Und das schwächt auch schon, obwohl du es vielleicht gerade noch nicht merkst, deine Mitochondrien, das heißt deine Kraftwerke des Körpers, die du eigentlich so wichtig brauchst. Und was sind die Auswirkungen? Weil dann sind wir wieder mit dem Faden bei dem Thema vom Podcast. Die Erschöpfung, die Auswirkung ist Erschöpfung. Wenn deine Mitochondrien nicht richtig arbeiten, das heißt deine Kraftwerke, dann hast du einen Kraftverlust, du hast eine krasse mentale Müdigkeit und das darfst du nicht unterschätzen.
Wenn wir uns das angucken im Detail, dann geht es natürlich nicht nur darum, okay, wie kann ich das wahrnehmen oder was für Symptome kann ich eventuell an mir erkennen? Manche würden diese Symptome vielleicht auch nicht erkennen, weil ihnen das nötige Bewusstsein dafür fehlt oder aber auch tatsächlich der Wille, sie erkennen zu wollen, weil sie sich einfach sagen, ach komm, geht doch, stell mich nicht so an, gerade weil es dann so richtige HustlerInnen sind, die vielleicht das Ganze halt auch mental unterdrücken, um sich dem bewusst zu sein. Hattest du schon mal oder anders. Wie gehst du mit Menschen um im Coaching, die es selber nicht wahrhaben wollen? Stößt du dann auch irgendwann an deine Grenzen und sagst, okay, Leute, ich kann euch nicht weiterhelfen, ihr braucht entweder Therapie oder Frage beendet.
Es kommt drauf an. Also ich bin immer ein großer Freund davon, niemanden quasi aufzugeben, weil das ist eigentlich auch ein großes Problem, wenn man das ähnlich wie bei Emotionen und so, wenn man sagt, ich weiß nicht weiter, sondern ich versuche dann mehr zu gucken, was auch gerne zurückzublicken. Was hat dir mal Energie gegeben? Wie hast du das mal gemacht, wo du mehr bei dir warst? Und dann zu schauen, okay, was können wir da als kleinstmögliche Änderung wieder in deinen Alltag holen? Ähnlich wie zum Beispiel in diese Fälle, wo ich weiß, okay, dass jemand von 7 bis 21 Uhr arbeiten und sagt, ich muss und das geht auch nicht anders und du merkst richtig, da ist überhaupt gar kein Zugang, dann versuche ich wirklich gemeinsam individuell zu gucken, wo sind die kleinstmöglichen Lücken, die den größtmöglichen Impact schon haben können. Und da gibt es ein super Portfolio an Sachen, die man integrieren kann, die man wieder aufleben lassen kann. Aber gemeinsam zu schauen, es muss nicht ganz oder gar nicht sein und ich muss mich nicht eine Stunde auf dem Meditationskissen hocken, sondern es gibt viele Sachen, die du selbst schon, wenn du nur an der Kaffeemaschine auf einen Kaffee oder beim Wasserkocher auf den Tee wartest, machen kannst, die innerhalb von weniger als einer Minute einen krassen Impact auf deinen Körper haben können, wenn du das regelmäßig machst.
Ja. Total. Ähnliches gibt es auch aus dem Trainingsbereich zu berichten. Nicht nur Ernährung und Lifestyle-Management, aber auch Training zählt natürlich da rein. Gerade in der Sportart der funktionalen Fitness, viele, die natürlich Spaß an den High-Intensity-Workouts und Trainingssessions haben, die dann natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit entwickeln, weil Körper funktioniert da natürlich auch rein biochemisch und hormonell natürlich so, dass das Ganze hilft, weil es einfach Serotonin ausschüttet, man sich richtig geil und gut fühlt, sowohl währenddessen, manchmal weniger, aber vor allem natürlich danach und dementsprechend eine Abhängigkeit entwickelt, die natürlich auch dazu führen kann, dass man entsprechend in einen Stresskreislauf gerät, auch durch den Sport oder mit dem Sport. Und dann ist es eben auch oftmals an der Tagesordnung zu finden und zu gucken, okay, was kann ich tun und wie kann ich mit jemandem arbeiten, um die Person da wieder rauszuholen. Und das hat natürlich oft auch mit Nervensystem beruhigen, aka weniger, langsamer, kontrollierter machen zu tun und nicht einfach nur drauf loszuballern. Was dann natürlich aber auch, wie bei der Ernährung und Lifestyle-Management auch, bedeutet, dass die Person selber natürlich auch selbstwirksam und vor allem auch offen und handlungswillig sein muss, sage ich mal. Also selber auch bereit sein muss, natürlich gewisse Dinge anzugehen, umzusetzen, zu reflektieren und dann vielleicht aber auch im Prozess herauszufinden, okay, was kann man als erstes machen, wie arbeitet man am besten, was kann man als nächstes mit implementieren, woran kann man sich, wessen kann man sich widmen? Also was gibt es als nächstes im Fokus beispielsweise? Das ist dann natürlich auch wichtig. Wenn es um den chronischen Stress geht und wir uns jetzt angucken, okay, was können wir machen? Oder wollen wir noch einmal vorher an das Biofeedback gehen, was du schon schön aufgeschrieben hast? Dann würde ich noch einmal an dich übergeben, bevor wir dann tatsächlich uns dem widmen, wie man sich dem Kreislauf entziehen kann.
Genau. Also zum einen ist, wenn man jetzt so ein bisschen auf das Energielevel guckt, also das Energielevel, dein eigenes Energielevel kann ein super gutes Biofeedback sein, denn du kannst ein bisschen achtsamer schon als ersten Schritt sein. Was sagt dir dein Körper eigentlich? Denn dein Energielevel ist der Spiegel deines inneren Gleichgewichts. Das heißt zum Beispiel, wenn die Ernährung so ist, dass sie dir Energie kostet oder dir Energie liefert. Das heißt, wenn du zum Beispiel im falschen Moment fastest, dass wenn du beispielsweise morgens trainieren gehst und vielleicht auch ein High-Intensity-Training hast, so funktionale Fitness, aka, ne, wie man es kennt, so diese Crossfit-Stunden oder so, wie man sagen könnte, dass du dann da im Fastenmodus hingehst, dann ist das vielleicht zum schlechtesten Zeitpunkt, den du wählen kannst, weil das Stress für dich ist, weil dein Körper gar nicht auf die schnell verfügbare Energie zurückgreifen kann. Und das ist ein Ungleichgewicht. Genauso wie ich auch immer davon abraten würde, Frauen, die ihren Zyklus noch haben, zum Beispiel in einen 16-8-Fasten zu schicken. Finde ich einfach nicht sinnvoll für die hormonelle Balance.
Never, 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 never. Genauso wie Low Carb. Don't do it als Frauen oder als Person mit Menstruation. Don't do Low Carb and don't do Fasten. Also 16-8 vor allem nicht.
Und
also
Low don't, Fat. Und don't. Low Fat
ja, auch. Oh genau, Low Fat auch nicht. Hormone werden es euch nicht danken. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt da Unterschiede. Oh, sorry. Ja. Ich glaube, wir sind gerade parallel. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Es gibt da Unterschiede vor allem für übergewichtige, stark übergewichtige Personen, wo man gewisse Mechanismen machen kann, weil man einfach abwägt, was hat einen größeren gesundheitlichen Schaden. So, das kann man gucken und da gibt es individuelle Sachen, die muss man einfach bemessen und berücksichtigen. Und dann gibt es auch Studien entsprechend, die vor allem auch mit stark übergewichtigen Personen arbeiten und natürlich tollen Benefit generieren. Aber da geht es immer um Nachhaltigkeit. Deswegen, ihr könnt nicht einfach Studien nehmen und sagen, nein, das mache ich aber auch so, das haben die auch gemacht. Ihr müsst euch schon eine Studie angucken, was haben die gemacht, wer hat was gemacht, was wurde da festgestellt, wie lange war der Zeitraum, haben sie auch eine Kontrollgruppe gehabt, etc. pp. Und dann vor allem natürlich auch, wer bin ich im Vergleich zu dieser Studie. Deswegen don't.
Ja, bestes Beispiel mit Studien, neulich auch was gesehen, Studie, eine Gruppe aus freiwillig rekrutierten Männern, Stichprobe war gerade mal 10 Personen und dann werden Schlüsse irgendwelche Aussagen getroffen über die Vorteile von Fasten, Training im Fastenzustand, wo ich denke,
lieben wir, ja.
Oh, und da guckt ja auch keiner hin, dann liest man das nur und vielleicht sogar voll. Und hormonelle Sachen voll. Sind da nicht berücksichtigt.
Es klingt auch erstmal gut, Studie, Ergebnis, geil, official, es hat jemand richtig was getestet, aber wie Studien dann ablaufen, über welchen Zeitraum, was genau getestet wurde und vor allem wer dabei war, Spoiler Alert, bei vielen Studien, die vorangegangen sind, waren sehr viele Männer dabei und sehr wenig Frauen, weil, nun ja, der Mann wählt halt entsprechend auch das, was er selber kennt und kann. Also nein, bitte nicht. Also wenn ihr euch Studien zu Rate zieht, dann fragt vorher jemanden, der sich entweder auskennt und Studien auch analysieren und auseinandernehmen kann oder aber macht euch selber die Mühe, aber nehmt es nicht einfach als Grund dafür, dass ihr sagt, ich mache jetzt 16-8 oder ja. Low Fat oder einfach Radikaldiät mit 1000 Kalorien am Tag.
Genau, lieben wir sehr. Gerade Ernährungsstudien könnte man auch noch ewig lange Podcast-Folgen zu machen. Aber nochmal kurz zum Energielevel, um dann einfach für euch dann auch nochmal den Mehrwert am Schluss mitzugeben. die Symptome hatten wir und Frühwarnzeichen natürlich auch, dass du beispielsweise morgens total erschöpft aufwachst, obwohl du ausreichend geschlafen hast. Bei ausreichend Schlafen reden wir von 7 bis 9 Stunden als Sweet Spot. Manche schlafen sogar länger, weil sie ein Schlafdefizit haben, wie auch immer. Du hast ein Energietief am Nachmittag. Das ist auch so ein Zeichen dafür, dass du sehr, sehr erschöpft bist. Und auch eine unregelmäßige HRV, also die Herzfrequenzvariabilität, kann man zum Beispiel auch mit Smartwatches, mit Trackern messen und auch mal sehen, wie das dann eigentlich aussieht. Und ganz, ganz wichtig für dich auch noch als Takeaway, dein Körper schreit nicht, er flüstert dir sogar schon zu. Und wenn du genau hinhörst, dann kannst du sehr, sehr früh merken, wann du die Notbremse ziehen oder die Bremse, noch nicht mal die Notbremse, sondern schon die Bremse ziehen kannst, bevor du völlig erschöpft bist.
Aus eigener Erfahrung, bevor wir jetzt wirklich gleich zu den euch unter den Nägeln brennenden Hilfestellungen kommen. Ich selber hatte relativ hohe Entzündungswerte, verhältnismäßig im Vergleich zu vorher, wo ich einfach normale Werte hatte. Und weder Hausarzt noch weitere haben herausfinden können, was woran es liegt, bis ich, wie gesagt, meine Autismusdiagnose erhalten habe und dementsprechend selber darauf geachtet habe, okay, Reize, was überflutet mich, was kann mein Hirn verarbeiten, was ist mir zu viel, woran merke ich, wann es mir zu viel wird, wann werde ich patzig, wann kann ich einfach nicht mehr reagieren und freundlich bleiben und mich irgendwie masken und maskieren, sondern wann kommt es einfach ganz bland raus aus mir. Und habe dann ja auch Reize reduziert und habe dann gemerkt, wie alleine meine HV wieder gestiegen ist und einfach in einem für mich und für mein Trainingspensum und für mein Fitnesslevel normaleren Wert gekommen ist. Noch immer nicht im Lot, wie ich es finde. Es kann noch höher gehen, aber deutlich besser schon ist. Und das ist ja nichts, was man jetzt merkt im Sinne von, okay, ich habe jetzt 20 Stunden am Tag durchgehustelt, sondern es war ja einfach etwas Lärm, Autogeräusche, Supermärkte, Lichter, unterschiedliche Lichter, Flackern von Lichter, laute Musik in der Box auch beispielsweise. Solche Sachen sind dann sehr anstrengend für mich und können auch da oder haben bei mir dafür gesorgt, dass mein Entzündungswert eben relativ hoch war. Also deswegen das mal als Side-Fact, das, was Ela sagt, flüstern. Euer Körper flüstert mit euch, der schreit euch nicht an. Wenn er euch anschreit, dann seid ihr kurz vor tot. Also wenn der so laut ist, dass gar nichts mehr geht, dann seid ihr kurz vor tot.
Ja, und das Ding ist auch eben, was du sagst, ne, so mit Lärm und eben mein erster Gedanke war so, ja, Sachen, die ja selbstverständlich sind, da müsste man doch mit klarkommen, sich dessen bewusst sein, wir sind alle einzigartig und wenn das für jemand anderes normal ist, was da gerade passiert, kann das für dich aber vielleicht ein krasser Trigger sein.
Ja.
Das ist einfach zu sagen, es darf für mich zu viel sein und ich darf mich da rausnehmen, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, absolut. Gehen wir als nächstes zu den Lösungsansätzen, die wir euch schon mal mitgeben können, damit, wenn ihr euch wiedererkannt habt, vielleicht schon mal eine Sache euch raussucht, die ihr verändern oder aber angehen könnt. Als allererstes gilt natürlich, Überraschung, das Nervensystem beruhigen. Also kein weiterer Push, kein weiterer Hustle, sondern das etwas runterzufahren, um es eben entsprechend runterzufahren. Was gibt es für Möglichkeiten? Wir haben Atemübungen, da gibt es verschiedene Ansätze von Atemübungen. Manche kennen die Boxatmung, manche kennen die 478-Atmung, was der Boxatmung ähnlich ist. Physiologisches Seufzen beispielsweise. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, da könnt ihr einfach googeln oder aber auch euch eine App holen. Die Krankenkassen bieten meist kostenfreie Apps an, wenn ihr gesetzlich versichert seid, wo ihr beispielsweise Atemübungen machen könnt. Und das dauert nicht lang, das geht manchmal 3, 4, 5 Minuten. Das kann man schon einmal am Tag integrieren. Das ist bare Minimum wirklich, um es zu integrieren. Dann natürlich ganz wichtig für euch, die Cortisolbalance wiederherzustellen. Heißt vor allem auch, für diejenigen Schichtdienst kurz weghören, aber für alle anderen einen geregelten Schlafrhythmus und vor allem auch einen geregelten Hell- und Dunkelrhythmus zu etablieren. Gerade jetzt, wo wir uns wieder dem Sommer nähern, haben wir natürlich auch wieder, dass wir entsprechend Vitamin D aufnehmen können und Licht erhalten. Deswegen morgens direkt Tageslicht tanken. Ein weiterer Tipp, eine Möglichkeit, wie ihr beispielsweise schon mal wieder das Nervensystem etwas beruhigen könnt. Im Winter Tageslichtlampe, mein Must-Have im Office, wenn ich morgens rausgehe, ist es dunkel und erst um, keine Ahnung, 13, 14 Uhr Licht draußen erhalte, dass ich eine Tageslichtlampe habe. Und dann tatsächlich kann auch helfen, Kälte- und Wärmeanwendungen wie beispielsweise Wechselduschen oder auch Saunagänge. Das kann schon mal ein Step sein, die ihr etabliert. Aber dann nicht, indem ihr parallel nebenbei noch Mails checkt und ein bisschen, weiß ich nicht, Social Media macht oder ein paar Nachrichten abarbeitet oder euren FreundInnen eure Sprachnachrichten schickt für die Woche, was passiert ist, oder euren Kindern noch die Stunde für morgen schmiert und den Rucksack packt, sondern nein, nur diese eine Sache.
Ja, ganz, ganz wichtig. One step at a time. Also wirklich eine Sache machen, voller Fokus auf eine Sache. Und das nächste Spannende, was dann auch noch kommt, ist das Thema Ernährung. Denn Ernährung und Entspannung, also das, was wir vorher auch schon hatten, sind ein Powerpaar per excellence. Ich hatte gestern beispielsweise, das war einfach wirklich balsam für die Seele, einen Call mit einer Klientin. Und alleine dadurch, dass sie jetzt ihre Ernährung umgestellt hat, ist sie viel stressresistenter, sagt selber auch, obwohl sie weiß, da kommt die nächste Hochstressphase, ist sie super geerdet und sagt, Das macht mir jetzt nichts aus, weil ich fühle mich gelassener, ich merke, dass die Nährstoffe, und sie sagt auch, sie will gar nicht mehr von gesund oder gut oder schlecht reden, sondern ausgewogen. Sie achtet jetzt wirklich auf ihre Proteinzufuhr, genug Gemüse zu essen, auch total einfach, somit hat jetzt immer Tiefkühlgemüse zu Hause, hat ihre geliebte Gnocchi-Pfanne so, und sie sagt, ihr geht es so, so viel besser. Und ich sitze dann da mit einem breiten Grinsen und sage, die Power von Ernährung, ich liebe es einfach. Und wir haben das so geil reguliert bekommen. Und das ist eben auch so ein Key-Fact, den man haben sollte. Proteinreich essen, das heißt im Idealfall als Daumenregel, um die Proteinzufuhr zu decken, auch für den Tag, wenn man zum Beispiel von drei Hauptmahlzeiten am Tag ausgeht, 30 oder sogar mehr Gramm Protein pro Mahlzeit integrieren, egal ob tierisch, pflanzlich, kombiniert, das ist jedem frei. Man sollte Mahlzeiten nicht auslassen, denn es ist Stress für den Körper, wenn er zu lange keine Energie zugeführt bekommt. Du stabilisierst dadurch nicht nur deinen Blutzucker, sondern hast auch damit massiv Einfluss auf deinen Cortisolspiegel, denn zu wenig Nahrung ist Stress. Stress ist Cortisol, was ausgeschüttet wird. Antientzündliche Ernährung, extrem wichtig. Sehr, sehr hilfreich, vor allem wenn man guckt, dass auch sowas wie ein Omega-3-Mangel ein Stressor sein kann für die Entstehung von chronischer Erschöpfung, genauso wie Eisen- oder Ferritinmangel zum Beispiel ist auch sehr, sehr präsent aktuell in Deutschland mit der erste Mangel, den es gibt, Jodmangel genauso, das heißt wirklich da auch gucken, hochwertige Omega-3-Fettquellen, dass du Polyphenole, also sekundäre Pflanzenstoffe zuführst, buntes Gemüse, das heißt so bunt, wie es geht. Es ist wirklich eat the rainbow. Also versuch wirklich nicht nur einfach Tomate, Gurke zu essen, sondern es ist so geil, was es da draußen alles gibt. Das ist wirklich, wirklich schön.
Auch noch Möhre, Tomate, Gurke, Möhre.
Ja, aber ich, manchmal ist es so, und dann, wenn ich dann sehe, dass es wie einseitig ist. Also ich freue mich ja, dass man dann ein bisschen Gemüse isst, aber es darf auch ruhig vielfältiger sein.
Ist immer der erste Step. Ich sage immer, such dir ein Gemüse aus, was du gerne isst. Das implementieren wir erstmal und dann bauen wir es weiter auf. Dann ist schon mal eine Sparte des Regenbogens abgedeckt, aber klar, das Ziel ist immer, alle Farben zu etablieren und zu, ja, umzusetzen und zu essen. So.
Genau. Und das ist auch wirklich dann, dass man, es gibt auch sogenanntes Nervensystem-Food, also wirklich warme Mahlzeiten, etwas, was dich nährt, was dir gut tut, Eiweiß, gesunde Fette, 30 Gramm Protein oder gerne auch mehr direkt schon zum Frühstück, weil du dann für dich selber auch gar nicht mehr den Stress hast, oh, wie komme ich gegen Abend noch auf meine Proteine, weil in erster Linie zählt, was isst du über den Tag, bevor wir jetzt auf Meal Timing und Größen pro Mahlzeit gehen. Und dass du wirklich auch darauf achtest, immer, immer wieder im Blick haben, Energiebilanz sichern. Das heißt, wirklich nicht so ein krasses Defizit zu fahren, weil dein Körper ist einfach wirklich unter Stress. Und ich sehe das dann auch, wenn ich zum Beispiel jetzt auch Männer im Coaching habe, die dann zu lange selber irgendwie rumexperimentieren und dann in so einem krassen Defizit sind und sich dann wundern, warum sie nicht mehr abnehmen. Der Körper sagt, ich gebe nichts mehr her, weil er fährt erstmal alles nicht überlebensnotwendige maximal runter. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich gefährlich. Und dann bist du super gefrustet und dann bist du eh schon längst gefangen im Teufelskreis.
Total, total, wahnsinnig wichtig einfach. Und da ist Ela immer so decent für, aber wenn ihr Hilfe benötigt, weil ihr merkt, ich schaff's alleine nicht und ich habe es jetzt das letzte Jahr, letzte halbe Jahr, letzten drei Monate nicht umgesetzt bekommen oder keinerlei spürbare Verbesserung erhalten, dann geht ins Coaching. Es ist wirklich empfehlenswert, weil ihr mit Ela jemanden an eurer Seite habt, die euch A, betreut individuell, aber B, vor allem auch kompetent mit Wissen beiseite steht und euch viele Dinge schon mal logisch erklären kann, weswegen dann auch gleich die Motivation viel, viel mehr da ist, dran zu bleiben und Dinge umzusetzen. Das ist manchmal der Key-Faktor und seid ehrlich zu euch selbst, wenn ihr es alleine nicht schafft, hört auf, euch weiter rumzuquälen. Es bringt ja nichts, es passiert ja nichts. Geht ins Coaching. Es ist wie beim Training auch. Da geht ihr ja auch in Kurs und habt einen Trainer oder Trainerin, die euch helfen. Deswegen mit der Ernährung, mit dem Lifestyle-Management ist es same, same. Holt euch Hilfe, wenn ihr merkt, ihr schafft es alleine nicht. Und seid ehrlich und gesteht es euch einfach ein. Es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei. Es hilft euch ja nur. Es bringt euch ja nur weiter voran und ihr kommt schneller an euer Ziel und werdet wieder gesund. So. Was haben wir noch, wenn wir über Ausbrechen aus dem chronischen Stresskreislauf sprechen? Wir haben natürlich den Schlaf, den es zu optimieren gilt. Das heißt, feste Zeiten. Alle, die jetzt natürlich im Nachtschichten oder im Schichtsystem sind, sagen sich, ja, wie geht das denn? Feste Zeiten für eure Schichten. Das ist das Bestmögliche, was ihr machen könnt, dass ihr für eure verschiedenen Schichten auch feste Zeiten habt. Und dann gibt's keinen Late-Night-Talk noch mit Freundinnen, nur weil die jetzt halt nur dann Zeit haben, sondern dann müsst ihr eben da leider auch konsequent bleiben und eure festen Zeiten einhalten. Dann Schlafhygiene, das heißt natürlich auch der Ort, an dem ihr schlaft, wie kühl es sein soll, dass es im besten Fall dunkel sein sollte, dass ihr natürlich auch keine zu warme, zu kalte Bettdecke beispielsweise habt, gerade jetzt im Sommer. Ich habe noch mein Winterbettdeck drauf und meine Gewichtsdecke. Ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen umbauen, denn es wird relativ warm und ich muss immer ein Bein schon so raushängen haben, damit ich nicht schwitze. Also auch das ist natürlich ein Punkt, beispielsweise Schlafhygiene. Und dann gibt es natürlich auch noch Supplemente, die euch unterstützen. Da ist Ela wieder vor allem eure Ansprechpartnerin, wenn es um Supplemente gibt, die natürlich auch den Schlaf optimieren helfen könnten.
Genau, da muss man dann immer ein bisschen genauer nochmal hinschauen, welche Supplemente wirklich auch helfen können. Das heißt, geht es um Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme, da ist es dann immer etwas, wo ich wirklich auch eher sage, müssen wir individuell mal ins Gespräch gehen, zu schauen, was passt für dich spezifisch. Man kann immer auch gucken, dass man vielleicht auch wegen Tryptophan nochmal guckt, also Aminosäure, die über die Ernährung zuführbar ist. Magnesium kann auch helfen, vor allem am Abend, wenn es da nochmal um Schlaf geht. Aber dann muss man auch nochmal genauer hinschauen, was dann wirklich auch passt.
Ja, da geht es wieder um die individuelle Betreuung, die ihr bei Ela im Coaching erhaltet. Ich sag's mal. Social Media Reduktion, das ist etwas, was ich die letzten Wochen auf jeden Fall hardcore betrieben habe. Wer mir auf Instagram folgt, hat gesehen, ich habe die mehr als 5, 6, 7, maximal 8, wenn wirklich viel passiert ist, Stories gemacht und entsprechend auch nicht öfter auf Instagram rumgehangen, weil es einfach mich hardcore fertig macht, mir die ganze Scheiße aus den USA und aus Deutschland anzugucken, bin ich ehrlich, politisch einfach wirklich am Limit. Und ich ändere ja nichts, indem ich alles reposte. Es kann Menschen helfen zu kompensieren, ohne Frage. Aber mir hat es einfach nicht geholfen, dass ich das reduziert habe und mich auf das besonnen habe, was ich aktiv selber tun kann. Und wenn mir etwas wichtig war, auch getan habe beispielsweise. So dass Social Media Reduktion vor allem auch abends vor dem Zu-Bett-Gehen für mich kein Problem gewesen, aber für viele andere oft ein Problem. Ganz, ganz wichtig ist, geht nicht mit Handy ins Schlafzimmer. I don't know, wer das macht. Warum habt ihr Fernseher und Handys im Schlafzimmer? Das Schlafzimmer ist ein technikfreier Ort. Was ihr da haben könnt, ist ein Wecker. Und wenn ihr ganz tough seid, dann könnt ihr euer Handy als Wecker hinlegen. Aber ehrlich gesagt, wenn ihr wisst, dass ihr ans Handy rangeht, holt euch einen Oldschool-Wecker, stellt den dahin und lasst das fucking Handy aus dem Schlafzimmer. Und wenn ihr einen Fernseher drin habt, dann komme ich persönlich nach Hause, montiere den euch ab und schenkt den irgendwem anders. Das ist das allerletzte. Fernseher im Schlafzimmer. Wollt ihr mich verarschen? So, sorry, das war kurz Ausbruch mal.
Ja, ehrlicherweise braucht kein Mensch, weil es geht ja vor allem auch nicht um das Blaulicht, weil das ist auch schon längst überholt mit diesen Blaulichtfilterbrillen und alles düst, sondern es geht um die Inhalte, die
wir konsumieren. Und genau, Ablenkung. So, wenn du Ablenkung brauchst, dann lenk dich mit Meditation ab, fahr runter, aber schau dir nicht zum 100. Mal Die Hard an oder so. Also komm mal klar in deiner Welt, ja? Sorry, das regt mich richtig hart auf, dass Leute Fernseher im Schlafzimmer haben. Ey, ich hoffe, die ihr alle zuhörten, das habt, dass ihr sofort angsterfüllt ins Schlafzimmer, im Fight-or-Flight-Modus, ins Schlafzimmer rennt, diesen Fernseher abmacht, weil ihr Angst habt, dass ich nach Hause komme und es persönlich mache.
Ja, ich finde es tatsächlich auch immer super spannend, weil ich habe ja meinen letzten Fernseher 2016 verkauft, weil ich ein neues Tattoo haben wollte. aber es war das Beste, was mir passiert ist. Ich habe seitdem gar keinen Fernseher mehr und ehrlicherweise, da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, ist das die super Überleitung dazu, dass man sagen kann, statt diesem Fernsehen am Abend und dann zu sagen, ich habe keine Zeit und es hilft mir zum Runterkommen, nee, wie wär's denn mit so kleinen Mini-Ritualen? Das heißt, du kannst dein Nervensystem quasi ja schon fast rebooten, indem du zum Beispiel in die abends nochmal eine Atemübung zu Herzen führst. Das muss gar nichts Langes sein. Es reicht schon, wenn du 4, 5 Mal zum Beispiel die 4, 7, 8 Atmung machst oder einfach nur zu wissen, und das mag ich ja, dieses Nerdige dahinter zu verstehen, tief einatmen und noch länger ausatmen. Das heißt, du zählst bis 4, du musst auch nicht unbedingt anhalten und zählst bis 6 und atmest aus, weil du damit deinen Parasympathikus aktivierst, das heißt deinen Ruhenerv. Und wenn du das einfach ein paar Mal im Bett machst und dann so schön entspannt da liegst, ich verspreche dir, das macht was mit dir. Und nicht nur nicht negativ, sondern wirklich positiv.
Das könnt ihr jetzt direkt einmal machen, wo ihr uns zuhört. Einmal richtig tief einatmen. Ich zähle 1, 2, 3, 4 und richtig tief und lang ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acht. Und wenn ihr jetzt ganz ehrlich seid, dann habt ihr schon gemerkt, wie das kurzzeitig für einen Mühmoment schon sobald ihr ein- und dann ausgeatmet habt, Entspannung gesorgt hat. Und wenn ihr das jetzt einfach jeden Abend vorm Schlafen gehen 5-mal macht, habt ihr mehr gewonnen als mit den scheiß Fernsehern im Schlafzimmer. Sorry.
Kein Problem. Ich denke, es ist klar geworden, Fernseher kann ein Energieräuber sein. Das heißt, das ist auch nochmal etwas Mindset und Grenzen setzen. Das heißt, sich zu überlegen, was raubt mir eigentlich Energie? Und das ist egal, ob es das vermeintliche Multitasking ist, was es de facto ja nicht gibt. Es ist so ein bisschen Task-Switching, aber das ist wieder was anderes. Aber muss ich immer Sachen parallel machen oder mache ich wirklich eine Sache und die richtig? Sind es Deadlines, die mir Energie rauben? Wie krass sind die? Setze ich mir die selber? Wo kommt der Druck her? Mache ich ihn mir oder gibt es den wirklich von außen? Was muss ich vielleicht daran ändern? Und auch das Umfeld tatsächlich. Also toxisch, ne, das ist auch vielleicht ein Begriff, den man nicht mehr hören kann, aber wirklich ein Umfeld, was mir nicht gut tut. Auch gerne mal eine Inventur machen. Welche Menschen tun mir gut und welche Menschen tun mir nicht gut? Es ist auch egal, ob es Familie, Freundinnen, Freunde sind. Auch Familie darf man gerne mal ein bisschen unter ein kleines Review machen und dann sich zu überlegen, ist das etwas, was wirklich für mich gut ist oder nicht? Das kann man auch unter so eine Art Energieaudit führen. Und gleichzeitig, was auch sehr hilfreich sein kann, ist Journaling. Sich zum Beispiel abends mal aufzuschreiben, worauf bin ich heute eigentlich stolz? Was ist heute gut gelungen? Egal wie klein es ist oder was habe ich für mich gemacht? Sei es, und wenn es nur eine heiße Dusche war oder einfach mal nicht auf irgendwas aufgesprungen bin, sondern auch mal gesagt habe, nein. Darauf darf man auch einfach mal stolz sein und sich bewusst machen, was habe ich geleistet und nicht immer nur sich selber auspeitschen und sagen, was habe ich heute alles nicht geleistet. Ja, und das ist etwas Wichtiges. Und was ich sehr, sehr spannend finde, und da möchte ich an meine Expertin überleiten, denn wir haben hier jemanden als Expertin für Training und deswegen hier.
Erzähl auch wenn es um Training geht. Ja. Training heißt vor allem natürlich auch, dass ihr eure Belastung steuern lernt. Egal ob in den Kursen oder selbst wenn ihr nach einem Trainingsplan trainiert, ob individuell oder aber auch ein allgemeiner Trainingsplan, dass ihr auf jeden Fall regelmäßige Deload Weeks oder Erholungswochen einplant. Das kann natürlich auch einfach nichts machen sein oder einfach locker spazieren gehen, ein bisschen Radfahren vielleicht oder auch Spaziergänge fokussieren. Es kann einfach auch reduzierter Trainingsumfang, sei es in Volumen oder Intensität sein. Auch das kann es natürlich sein. Und es kann auch klassisches Zone 2 Training sein. Da ist aber natürlich auch wichtig zu wissen, dass ihr wisst, wo eure Zone 2 ist und dass ihr das Ganze natürlich auch entsprechend steuern könnt, wie lange eine Einheit sein sollte etc. Das sind auch wichtige Punkte. Wir haben schon am Anfang darüber gesprochen, die HV, also die Herzvariabilität zu überprüfen, wie die sich entwickelt, wenn sie dauerhaft niedrig ist, dann auf jeden Fall Training anpassen und Rücksicht darauf nehmen und vor allem eher das System entspannen und nicht weiter pushen. Dann natürlich auch Nervensystem beruhigen durch das regenerative Training. Das ist ganz, ganz wichtig. Also klassischerweise LISS oder auch LSD-Einheiten, also Long Intensity Steady State, dass man wirklich den Fokus auf die Ruhe legt und auf das Bewegen legt und auf Volumen legt und nicht auf Intensität, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und alle diejenigen, die in Classes geht, ihr könnt jederzeit in Classes gehen, immer. Ihr müsst nichts machen, aber eben nicht mit der Full Power und dem vollen 100% da reingehen, denn Training ist meistens eher so 80-90%, ja, aber nicht 100%. 100% ist dann Wettkampf und Testing oder so. Und vor allem, ihr könnt auch einfach das, was am Tag dran steht, einfach locker machen. Niemand wird euch komisch anschauen. Wenn doch, dann wechselt die Box, sorry. Aber locker durcharbeiten ist immer besser als gar nichts machen. Das heißt, gönnt euch auch mal eine lockere Einheit in der Woche. Gerade wenn ihr 5-6 Mal die Woche geht oder wenn ihr nonstop geht im Monat und nicht mal eine Woche ruhiger macht oder so, dann gönnt euch einfach eine lockere Einheit. Macht eine lockere Einheit. Macht das, was draufsteht, locker. Nehmt nicht die schweren Gewichte, nehmt leichtere Gewichte, arbeitet in einem leichteren Tempo durch. Das ist ganz, ganz wichtig, beispielsweise, um auch im Training für Entlastung und Regeneration zu sorgen.
Und auch für Fortschritt. Also gerade auch mal nicht all out zu gehen. Ist nämlich das Thema mit Übertraining. Und wenn man immer in seiner Red Zone quasi trainiert, wird man irgendwann auch ausbrennen im Training. Ich habe mir den Spaß gemacht. Ich habe dann auch eine Zeit lang einfach bewusst immer ein bisschen weniger gemacht, um zu lernen, auch mich nicht zu sehr kompetitiv mit anderen zu vergleichen, sondern zu sagen, es ist nur Training. Das eine Mal habe ich geübt und dann habe ich halt immer einen Nuller-Score gehabt. Das war total fein. Ich habe dann einfach aus Selbstschutz, sage ich mal, nicht in die App geguckt, wie die anderen performt haben, weil ich sage, für mich war es eine gute Einheit. Punkt. Ja. Einfach Punkt. Ja. Und nochmal, bevor wir jetzt nochmal Richtung wirklich Takeaways gehen, kleiner Nerd-Side-Hack noch. Studien zeigen auch, dass vor allem Lichttherapie, also vor allem eher so Tageslicht morgens, abends dann auch ein bisschen in dieses Dämmerlicht zu gehen, wirklich auch messbar Stressmarker wie Cortisol und Interleukin 6, also ist auch ein sehr, sehr wichtiger Stressmarker, schon innerhalb von 2 Wochen wirklich reduzieren können. Das heißt, wenn du 2 Wochen dir mal eine neue Routine zu eigen machst und auch wenn es nur 5 Minuten am Tag sind, bewirkt das schon was. Und vielleicht noch ganz kurzer Exkurs, bevor wir dann sagen, was unsere ultimativen 3 Do's und Don'ts sind, weil das wollen wir euch natürlich mitgeben, was wir so machen oder sehen. Kleiner Anti-Burnout-Plan, 3 kleine Schritte. Hör mal ganz genau hin. Erstens, Energieaudit. Brauche ich gar nicht mehr so drauf eingehen, habe ich schon erklärt. Also was zieht mir Energie, was tut mir gut, egal ob Job, Training, Social Media, Umfeld. Ganz viele meiner Klienten und Klientinnen löschen Instagram irgendwann auf kurz oder lang, weil sie merken, das bringt einfach nichts. Systematisches Rebalancing, was meine ich damit? Gucken dir nochmal genauer deine Ernährung an, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, vielleicht da nochmal ein kleines Audit machen. Schlaf und Erholung priorisieren, auch wenn du Mama, Papa bist, egal was, Schichtarbeit. Es gibt Maßnahmen, egal was du in deiner Welt umsetzbar ist, wie du das ein bisschen mehr in den Fokus rücken kannst, auch unter diesen Umständen. Und der dritte Punkt, Performance Integration. Was meint es? Mach eine realistische Belastungssteuerung. Nicht das Ideal, sondern was ist realistisch für deinen Alltag? Wie kannst du etwas für dich tun? Und Energiehygiene im Alltag. Du solltest am Ende des Tages das Gefühl haben, du hast noch mehr als die Hälfte deines Akkus voll und nicht abends sagen, Gott sei Dank darf ich jetzt ins Bett, ich kann nicht mehr.
So ist es. Widmen wir uns den Do's and Don'ts.
Klarer Fokus auf das, was zählt. Was du tun solltest und was besser nicht.
Fangen wir mit den 3 Do's an, die wir uns aufgeschrieben haben, in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, von Platz 3 auf Platz 1 hoch würde ich starten. Mein Platz 3 ist, den Schlaf zu priorisieren. Das heißt, feste Schlafenszeiten beispielsweise als allererstes zu etablieren. Das wäre mein Punkt Nummer 3.
Mein Punkt Nummer 3 ist, den Schlaf zu priorisieren. Das heißt, das, was realistisch ist, zu schauen, wann will ich aufstehen, rückwärts rechnen, dass ich mindestens auf 7 Stunden Schlaf komme und dann zu schauen, dann muss ich spätestens ins Bett oder was halt realistisch machbar ist, wie gesagt, ne, Schichtarbeit, Mama, Papa, wie auch immer, aber zu gucken, wann kann ich das Bestmögliche aus meinem Schlaf holen.
Mein Platz 2 ist, eine tägliche Mini-Erholung einzubauen. In dem Falle beispielsweise eine Atemübung, Entschuldigung, das tiefe Ein- und Ausatmen oder aber auch die Boxatmung. Das habe ich als Platz 2.
Ja, ich muss lachen. Es geht in fast die richtige Richtung. Bei mir ist es mindestens eine Me-Time am Tag einführen. Das muss nicht die Erholung sein, aber bei mir ist es zum Beispiel nicht eat the fork first, so im Sinne von das Schlechteste zuerst, sondern das Beste zuerst ist bei mir das Training, weil ich trainiere tatsächlich hauptsächlich für meine mentale Gesundheit. Und das heißt, ich gehe quasi vor dem Aufstehen ins Training, weil ich weiß, dann habe ich das, was für mich ist, schon erledigt und niemand kann mir zwischengrätschen.
Mein Platz Nummer 1 ist Nährstofflücken schließen. Das kann ganz individuell sein, sei es regelmäßig essen, sei es beispielsweise auf Eiweiße zu achten oder auch Omega-3 beispielsweise. Das heißt, finde deine individuelle Nährstofflücke und fang an, dort an deiner Ernährung zu arbeiten.
Es ist schon fast verhext, aber deswegen machen wir beide auch den Podcast und nicht irgendjemand anderes mit dem anderen. Platz Nummer 1, Ernährung priorisieren. Viele, die mich besser kennen, wissen auch, dass ich sehr, sehr lange starke Depressionen hatte und auch ein bisschen Struggle mit Erschöpfung. Und deswegen, Ernährung ist der Game-Changer sondergleichen. Wenn ich auf meine Ernährung achte, geht es mir so, so, so viel besser. Und das ist auch mein wirklich innerer Antreiber. Proteinreich, ausgewogen essen, mir auch was gönnen, regelmäßig essen, weil ich weiß, ich werde wirklich hangry. Also ich merke, dass ich, wenn ich nicht regelmäßig was zu essen bekomme, dann schütze ich andere und bin wirklich alleine.
Ich werde auch oft im Urlaub gefragt von meiner Freundin, ob ich schon gegessen hätte, weil wenn nicht, dann würde sie mit mir jetzt nicht diese lange Strecke angehen, sondern ich müsste vorher bitte essen, sonst bin ich unerträglich. Widmen wir uns den 3 Don'ts, die wir aufgeschrieben haben, also was du unbedingt vermeiden solltest. Natürlich arbeiten wir ungern mit Negativierung, aber in dem Falle 3 Beispiele, an denen ihr schon mal erkennen könnt, was ihr im besten Falle lernt, nicht mehr zu tun, indem ihr natürlich positiv das Ganze in eine andere Richtung bringt. Mein Platz 3 ist, deine Symptome ignorieren oder bagatellisieren. Das heißt, nimm deine Frühwarnzeichen ernst und tu sie nicht ab als nichts.
Sehr guter Punkt. Mein Punkt Nummer 3 ist Überplanung. Mhm. Den Tag so voll zu hauen, dass man denkt, ich kriege noch mehr und noch mehr und noch mehr rein und am Ende des Tages sich zu fragen, was ist eigentlich mit meiner Zeit passiert.
Oh ja, auch sehr, sehr guter Punkt. Mein Platz 2 ist ähnlich, aber ein bisschen trainingsspezifischer. Aber trainieren trotzdem und immer weiter pushen. Also auch das passt ja so ein bisschen in Tagesorganisation rein. Trainier nicht einfach weiter, obwohl du merkst, es könnten da ein paar Frühwarnzeichen schon angegangen sein, sondern finde deinen Punkt, deine Möglichkeit, wie du entsprechend etwas mehr regenerativ trainieren kannst und schon mal da aus dem Erschöpfungskreislauf, dem immer weiter ballern, pushen, High Intensity ausbrechen kannst.
Geht in die gleiche Richtung eigentlich. Mein Don't Nummer 2 ist kein Rest Day. Das heißt, wenn ich trainiere, nicht zu denken, ich muss jetzt jeden Tag trainieren und jetzt habe ich gerade so einen guten Flow und jetzt habe ich 21 Tage in der Reihe trainiert, voll geil. Dann sage ich, weißt du, richtig smart ist, wenn man mindestens einen Tag die Woche, und das sehe ich wirklich als Minimum, sagt, ja, ich kann auch mal ohne Sport. Und ich weiß, der Wachstum und die Entwicklung entsteht genau an diesem Tag.
Total, ganz wichtig. Ich habe einen Platz 1, den ich aus persönlicher Erfahrung, nicht von mir, aber aus meinen Coachings mitgenommen habe. Das heißt, das, was mir am häufigsten begegnet, und zwar Koffein als Dauerlösung nutzen. Verschleiert deine echte Müdigkeit, gibt einen kurzzeitigen Boost, belastet sein System und vor allem, du kannst so viele Klappen auf einmal schlagen, wenn du darauf achtest, früh vielleicht einen Kaffee mit Koffein zu trinken, aber vor allem mittags und nachmittags nicht mehr, um eben zu vermeiden, dass du Einschlaf- oder auch Durchschlafprobleme hast. Das heißt, Koffein als Dauerlösung nutzen, ein absolutes Don't und meine Nummer 1.
Ja, und mein Don't auf Nummer 1 ist tatsächlich Social Media. Also Doomscrolling, Social Media, das, wenn du schon erschöpft bist oder Leerlauf hast, sinnvoll nutzen und nicht dann auch noch, weil der Algorithmus, egal in welcher App, ist mittlerweile so perfektioniert und jetzt in der Welt von KI und allem drum und dran, da wird einfach nur, bestes Beispiel, ich will einfach nur die Uhrzeit auf meinem Handy checken. Eine Stunde später merke ich, wie ich eine App schließe und nicht weiß, wie spät es eigentlich ist.
Das waren sie, die Do's und Don'ts für heute. Denk dran, deine Entscheidung macht den Unterschied.
Wir lassen euch natürlich nicht einfach so raus, sondern Ela hat für euch nochmal Fazit für oder aus dieser Episode, damit ihr nochmal die wichtigen Takeaways mitnehmen könnt.
Genau, denn Steckenpferd High Performance, wir wollen High Performer, Performerinnen sein. Langfristige High Performance basiert auf einem nachhaltigen Energiekonto. Du musst nicht immer mehr leisten, sondern klüger, smarter. Ich liebe es ja zu sagen, ich bin smart in dem, was ich mache. Das heißt, ich werde smarter mit meiner Energie, mit meinem Energiekonto umgehen. Denn dein Körper arbeitet 24/7 für dich. Wirklich Schichten, 24/7 Schichten ohne Pause, wenn du ihn verstehst. Wenn du ihn nicht verstehst, wenn du ihn nicht zuhörst, wird er irgendwann gegen dich arbeiten.
So ist es. Danke, Ela, für dein Wissen und die vielen Informationen wieder einmal, vor allem das viele Nerdwissen rund um das Thema chronischen Stress und natürlich auch dem Ausbruch aus dem Kreislauf. Ihr könnt uns helfen und supporten, indem ihr uns auf Spotify, Apple und Co. natürlich folgt, uns 5 Sterne gebt und, wenn ihr könnt, sogar einen positiven Kommentar, Bewertung hinterlasst und diesen Podcast natürlich wieder teilt. Wir danken euch dafür, wünschen euch, dass ihr gesund werdet, wenn ihr von dieser Episode betroffen seid oder euch angesprochen fühlt, so. Und natürlich, wie gesagt, Coaching von Ela. Deine Webseite nochmal kurz, Dr. Michaela Weber?
Genau, ganz komplett drmichaelaweber.com kann man sich informieren. Es gibt gerade neue Pakete, neue Angebote, Special-Sachen zum Thema Stress sogar. Jederzeit reinhören. Wer einfach nur mal schnuppern will, die Meal-Prep-Workshops, also vor allem mit Essen, Smart-Vorsorgen sind der absolute Game-Changer, immer ein wirklicher Run für besseres Energiemanagement. Und ansonsten für ein sehr, sehr gutes Programming, was das Training angeht, möchte ich natürlich immer wieder auf euch verweisen, weil das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied.
In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Geil, wie hochgestochen. Gehabt euch wohl. Und vergesst nicht, uns zu supporten, bitte. Wir freuen uns sehr darüber. Und wenn ihr das fleißig macht, dann gibt es auch noch eine Episode 7. Das können wir versprechen. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Danke dir, Ela. Und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Pat. Bis dann. Ciao.